Einen schönen guten Morgen. Ich möchte euch auch alle herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst und ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ja, ich wurde schon kurz vorgestellt und ich wollte noch ein paar Sätze zu mir sagen. Ich war ja schon mal letztes Jahr hier, ist schon etwas länger her. Ich bin ja der Pastor in Sulz am Neckar. Seit knapp 4 Jahren darf ich dort dienen in der Gemeinde und ihr seid ja auch eng verbunden mit den Geschwistern in Sulz. Und ich freue mich einfach, dass an so vielen Orten hier im Schwabenländle ja Gott angebetet wird an so einem Tag wie diesem und sich die Leute die Zeit nehmen, dass ihr euch die Zeit nehmt, ja in Gottes Wort zu schauen und sich von ihm stärken zu lassen. Und bevor ich Pastor geworden bin, ja, da habe ich eine theologische Ausbildung gemacht. Sie hat sich über 5 Jahre gezogen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Zeit, wo ich auch ein ja, besonderes, ein schweres, ein schreckliches Ereignis erleben musste, aber in dem ich auch Gottes wunderbare Liebe, Gottes großartigen Schutz erfahren durfte. Und zwar war ich mit anderen Bibelschülern mitten in der Nacht auf dem Weg von Schwäbisch Gmünd zurück nach Nordrhein-Westfalen zur Bibelschule. Und es war so um 2 oder 3 Uhr in der Nacht. Ich habe hinten in so einem kleinen Opel Corsa, mit dem wir unterwegs waren, geschlafen auf der Rückbank und bin dann plötzlich aufgewacht und habe so direkt so eine Spannung, so eine angespannte Stimmung im Auto wahrgenommen. Und da habe ich aus der Frontscheibe hinausgeblickt und habe festgestellt, wir rasen mit über 100 Sachen auf die Autobahnausfahrt zu und diese Kurve ist viel zu eng für diese Geschwindigkeit. Und so kam es, dass wir aus der Kurve hinausgeschossen sind, in ein kleines Waldstück hinein und frontal auf einem Baum aufgefahren sind. Das Auto hat sich überschlagen, ich bin bewusstlos geworden und kurze Zeit darauf wieder aufgewacht. Und mir war noch im Klaren, was gerade passiert ist und ich hatte unglaubliche Angst, ja jetzt meine Augen zu öffnen und zu sehen, was hier passiert ist, was ich und die anderen für Verletzungen davongetragen haben. Ich hatte wirklich Angst, dass sich mir da ein äußerst schreckliches Bild zeigt und ich vielleicht den einen oder anderen toten ja, Freund, Freundin neben mir sitzen habe in diesem Wrack. Und ich fasste dann nach einigen Minuten den Mut, öffnete die Augen und durfte Gott sei Dank feststellen, dass es uns allen gut ging. Keiner hatte schwere Wunden, schwere Verletzungen erlitten. Und wir konnten dann aus dem Auto hinausklettern. Ja, das lag auf dem Dach. Und wir mussten dann hinauskrabbeln. Und da haben wir uns ein paar kleine Schnittwunden zugezogen, an den Knien, an den Handflächen, aufgrund der Glasscherben von den gesplitterten Fenstern. Und neben den Prellungen, wo der Gurt diesen Stoß, diesen Aufprall abgefangen hat, hatten wir keinerlei Verletzungen und Schmerzen. Wir sind ja mit einem Schock davongekommen. Alle 5 Bibelschüler, die in dem Auto saßen, die wurden auf wundersame Weise bewahrt. Und ich war so unter Adrenalin, ja, dass ich dann noch den Notarzt, den Krankenpfleger im Krankenhaus dann evangelisieren konnte und ihm mein Zeugnis erzählen konnte, wie ich zu Jesus gefunden habe. Ja, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann dürfen wir erleben, wie er in seiner Allmacht das Unmögliche möglich macht. Wie er Wunder wirkt. Ich habe einen Freund, er heißt Dieter Hesse, hat auch ein Buch geschrieben, im CV-Verlag ist das erschienen. Das heißt, vom Blitz getroffen. Der Name ist Programm. Er war eines Abends mit einem Freund auf einem Gebetsspaziergang. Sie hatten sich gestritten gehabt wegen einer theologischen Frage, das war eher so eine Randfrage, aber wir Christen sind ja sehr gut darin, uns wegen irgendwelchen drittrangigen Fragen oft in den Haaren zu haben. Und sie hatten sich dann dazu entschieden, ja, bei einem Gebetsspaziergang auf einem Feld am Rande des Ortes diesen Streit beiseite zu legen und sich zu versöhnen. Und sie hatten nicht bemerkt, dass sich in der Ferne ein Gewitter zusammenbraute. Und so kam es, dass sie beide vom Blitz getroffen wurden. Er war Mitte 40 und sein Freund Anfang 20. Der junge Mann ist gestorben. Und der Dieter, der schon etwas älter war, hatte überlebt. Und ein kleines Kind kam einmal auf ihn zu, nachdem er in einer Gemeinde sein Zeugnis berichtet hatte und fragte, ja, warum bist denn du? Warum hat denn Gott sich dazu entschieden, dich als alten Mann zu bewahren? Ja, der andere war ja jünger. Der hätte ja noch viel länger Gott dienen können als der Dieter. Ja, warum gerade er? Ja, Gottes Wege sind manchmal außergewöhnlich. Entziehen sich auch unserer menschlichen Logik. Und was das Besondere war bei diesem Blitzereignis, dass dieser junge Mann, der da verstorben ist, bereits ein Testament geschrieben hatte, in dem er bezeugte, dass seine Eltern sich keine Sorgen machen sollen, denn er ist nun in seiner wahren Heimat angekommen. Ja, Gott wirkt Wunder. Manchmal nicht auf die Weise, wie wir es erwartet hätten. Manchmal steckt in so einem Wunder auch viel Tragik. Und wenn wir in die Bibel blicken, da begegnen uns viele Wunder. Man könnte fast meinen, Wunder begegnen uns dort am laufenden Band. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass oft zwischen ein paar Seiten Jahrzehnte, Jahrhunderte oder gar Jahrtausende liegen. Und wenn man dann die Wunder chronologisch anordnet, auf einem Zeitstrahl, dann stellt man fest, also so viele Wunder waren das gar nicht. Und schlägt nur so eine Fülle entgegen, weil wir oft übersehen, dass viele Jahre, viele Jahrzehnte dazwischen liegen. Und auch bei Jesus in den Evangelien müssen wir uns vor Augen führen, dass Jesus nur 3 Jahre öffentlich gewirkt hat. Die anderen 30 Jahre hat er wie ein alltäglicher Mensch gelebt, wie du und ich. 30 Jahre lang ist den Leuten gar nicht aufgefallen, dass hier Gott mitten unter ihnen ist. Dass das der Immanuel ist, Gott mit uns. Das ist ihnen gar nicht aufgefallen. Aber dann, als der Zeitpunkt gekommen war, den Gott vorgesehen hatte, offenbarte Christus seine Herrlichkeit mit einer gewaltigen Menge an Wundern. Ja, rund um das Thema Wunder und Heilungen, da ranken sich viele Mythen. Und damit wir bei diesem wichtigen Thema einen klaren Blick haben und verstehen, welchen Plan Gott mit den Wundern verfolgt, wollen wir uns heute mit dem Leben von Jesus speziell mit den Zeichen und Wundern beschäftigen, die er getan hat. Und so heißt auch die Predigt, Jesus seine Zeichen und Wunder. Und im Mittelpunkt der Predigt steht der Text aus Lukas 13, Verse 10 bis 17. Könnt ihr mit mir aufschlagen, könnt ihr ein Lesezeichen reinmachen. Dieser Text wird uns durch die Predigt begleiten. Und ich lese die ersten beiden Verse vor, Verse 10 bis 11. Jesus lehrte aber in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Und sie war verkümmert und konnte sich nicht aufrichten. Also Jesus hält eine Predigt in der Synagoge. Und unter den Zuhörern befindet sich eine Frau, die wirklich ein sehr schweres Los hatte. Sie war seit 18 Jahren krank. Sie war in ihrer Bewegung erheblich eingeschränkt. 18 Jahre lang. Das ist bei mir mehr als die Hälfte meines Lebens. Wie tragisch muss das für diese Frau gewesen sein? Lasst uns etwas genauer darüber nachdenken, was Krankheit für den Betroffenen bedeutet. Ja, die Frau war zum einen äußerlich entstellt. Sie war ein Stück ihrer Schönheit beraubt und wurde sicherlich auf der Straße komisch angeschaut. Vielleicht fühlte sie sich minderwertig oder gar hässlich, wenn sie all den gesunden Menschen in ihrem Umfeld täglich begegnete. Ja, Krankheit sorgt auch oft für seelische Nöte. Und zum anderen war sie durch ihre Verkrümmung in ihrer Bewegung eingeschränkt. Ja, sie konnte womöglich ihren alltäglichen Aufgaben nicht nachgehen. Sie war eingeschränkt. Der Alltag war für sie eine Herausforderung oder gar eine unüberwindbare Hürde. Ja, Krankheit beraubt den Betroffenen seiner Freiheit, seiner Autonomie. Er wird abhängig. Er kann nicht mehr selbstständig sein Leben führen, sondern ist hilfsbedürftig. Ist abhängig von der Gunst, von der Hilfsbereitschaft der anderen. Und wir lesen in den Sprüchen, dass sie oft kärglich ausfällt. In Sprüchen heißt es an einer Stelle, der Reiche hat viele Freunde, aber der Arme ist selbst von seinen Brüdern verlassen. Ja, wer krank ist, wer Hilfe braucht, der macht schnell auch mal die Erfahrung, dass die Menschen im Umfeld, teilweise sogar die engsten Vertrauten, auf Abstand gehen. Ah, der bedeutet nur noch Arbeit. Oh, ich kann dieses Leid nicht mit ansehen. Ah, der ist von Gott gestraft. Das geschieht ihm nur recht. Das musst du jetzt selber ausbaden. Ja, Krankheit stürzt den Betroffenen oft in tiefe Not. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, beruflich, sozial. Und Krankheit kann auch bitter machen. Gegenüber denjenigen, denen es gut geht, die gesund sind, oder gar gegenüber Gott. Warum lässt du das in deiner Allmacht und Liebe zu? Und ich muss sagen, als Pastor, wenn ich da manche Leute seelsorgerlich begleite, habe ich auch keine Erklärungen dafür, auch keine Worte dafür, warum Gott das zulässt. Ich kann nur an der Seite dieser Leute sitzen, mit ihnen Zeit verbringen, ihnen Mut machen, sie trösten, aber ihnen die Antwort darauf geben, warum Gott das zulässt, das kann ich nicht. Ich kann auch, oder wir können auch keine Antwort darauf geben, warum mein Freund Dieter damals bei diesem Blitzereignis mit dem Leben davonkam und dieser junge Mann, der Gott so treu ergeben war, gestorben ist. Was wir bei dieser Frau sehen, ist, dass sie trotz ihrer Not die Nähe Gottes sucht. Sie ist dort am Sabbat in der Synagoge und hört auf die Predigt von Jesus. Ja, sie hatte den tiefen Wunsch, in Gottes Nähe zu sein. Und vielleicht entsprang ihre Sehnsucht einem großen Glauben. Oder vielleicht war ihr Glaube nur noch so ein kleines, klimmendes Feuerlein, das sie mühsam aufrecht erhielt. Ja, Krankheit führt auch oft dazu, dass wir in eine Krise gestürzt werden, was unsere Gottesbeziehung anbelangt. Aber trotz dieser Krise war bei dieser Frau noch das Bedürfnis da, Gottes Nähe zu suchen. Sie hielt an ihm fest. Und falls du dich in einer ähnlichen Situation befindest, falls du gerade eine Last zu tragen hast oder schon lange, dann möchte ich dich mit folgendem Vers ermutigen, Gottes Nähe zu suchen, nicht zu resignieren. Hebräer 11, Vers 6, da verheißt uns Gott, wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Ja, wenn wir Gottes Nähe suchen, dann gehen wir nicht leer aus. Gott ist ein liebender Vater und er weiß, was wir als seine Kinder brauchen. Und er gibt gerne. Ich durfte das in meinem Leben schon viele Male erleben. So manches Leid hat Jesus nicht weggenommen. Manches Leid muss ich seit vielen Jahren tragen oder es kommt auch Neues hinzu. Aber in all dem Leid durfte ich auch immer wieder Gottes Fürsorge erleben, wo er mir bestimmte Personen in mein Leben gestellt hat, die diese Last mittragen, die mir mit Rat, mit Tat zur Seite stehen oder die ja mir an dieser und jener Stelle ausgeholfen haben. Spurgeon hat einmal gesagt, dass in jeden bitteren Kelch Gott einen Tropfen Honig hineinmischt. Im Alten Testament ist ein Kelch ein Schicksal, das einem von Gott zugeteilt wird. Früher war das so, dass wenn man ja mit dem König zu Tisch saß und der hat einem einen Kelch gereicht, dann musste man den leer trinken. Ansonsten begab man sich in eine gefährliche Situation. Und dieses Bild gebraucht Gott. Gott teilt uns manchmal ein Schicksal zu, ein bitteres Schicksal. Aber in seiner Liebe mischt er auch den ein oder anderen Tropfen Honig hinein. Gehen wir weiter in unserem Text. In Vers 14, da wird uns der Auslöser ihrer Krankheit genannt. Die Frau war krank aufgrund eines Geistes, ein Geist der Krankheit. Und in Vers 16 wird das nochmal konkretisiert. Da geht die Bibel nochmal etwas mehr ins Detail. Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hielt. Also ihre Krankheit, die war nicht genetisch bedingt. Sie war auch nicht ausgelöst durch eine Verletzung oder durch eine Infektion, sondern durch okkulte Mächte, durch Dämonen. Und ich bin der festen Überzeugung, Dämonen sind real. Warum? Ja, weil uns die Bibel davon berichtet. Das ist kein Hokuspokus, das ist kein Märchen, sondern von den ersten Seiten der Bibel an bis zu den letzten Kapiteln wird uns bezeugt, dass wir nicht einen Kampf gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen finstere geistliche Mächte in den himmlischen Regionen. Wir lesen zum Beispiel in Offenbarung 20, Verse 2 bis 3, dass der Satan nicht nur Adam und Eva verführte, nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Völker. Und blicken wir mal in unsere Gesellschaft. Im 21. Jahrhundert, wie wir ach so fortschrittlich sind. 100.000 Abtreibungen allein in Deutschland pro Jahr. Jedes Jahr eine Großstadt. Und damit das ja nicht so grausam klingt, hat man so ein Wort dafür geschaffen, ja, für den Kindesmord im Mutterleib. Damit man das kaschieren kann, nennt man es einfach Abtreibung. Das wird als feministische, als weibliche Selbstbestimmung, als Akt der Emanzipation und Freiheit zelebriert. Dass man ein Kind dann ermordet, wenn es die engste, innigste Verbindung zur Mutter hat. Wenn es die innigste Verbindung zur Mutter erfährt. Eigentlich sollte der Mutterbauch ein Ort sein der Geborgenheit, wo dieses Leben heranwächst. Ein Ort der innigen Verbundenheit, aber es wird zu einer großen Gefahr. Und wir sind in unserer Gesellschaft schon so weit fortgeschritten mit dieser Ideologisierung, dass solche Aussagen wie die, wo ich jetzt getroffen habe, dass man daran arbeitet, dass das kriminalisiert wird, dass das Hassrede ist, Diskriminierung, Antifeminismus. Ja, die Ideologen möchten das mit Strafen besetzen, diese Sünden zu benennen. Seit vielen Jahrzehnten werden pro Jahr 100.000 Kinder allein in Deutschland abgetrieben. Und weniger als 2% davon sind auf Vergewaltigungen zurückzuführen. Und oft ist es bei Vergewaltigungen so, wenn das dann zu einem juristischen Prozess herauskommt, dass um die 50% dieser Anschuldigungen sich dann als falsch herausstellen. Der Großteil der Abtreibungen sind Lifestyle-Entscheidungen. Das Kind passt halt gerade nicht so in den Lebensstil. Ja, Satan verführt ganze Völker und das dürfen wir in vielen Abschnitten der Geschichte sehen, auch in unserer Zeit. Aber unser Fokus, der soll sich nicht auf das Finstere richten. Ich kenne Christen, die ziehen durch Tübingen, um dort diverse Orte frei zu beten von dämonischen Geistern, die ihrer Überzeugung nach damals Nationalsozialisten beeinflusst haben, die in Tübingen gearbeitet und gewirkt haben. Ja, so einen Auftrag finden wir nicht in der Bibel, sondern wir sollen dafür kämpfen, dafür beten, dass unsere Zeitgenossen zum Glauben kommen und dass wir in der Heiligung voranschreiten und Gottes Wort verkünden. Ja, unser Fokus soll auf Christus gerichtet sein und nicht auf die finsteren Mächte. Ja, bei den finsteren Mächten handelt es sich nicht um Märchen, sondern reale Engelwesen, die Menschen beeinflussen können. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn es dazu kommt, Krankheit zum einen als pauschal von Dämonen gewirkt zu sehen und zum anderen als eine Folge von persönlicher Sünde. Ja, wir Menschen, wir haben stets diese Neigung, eine mögliche Schuld, ja, eine mögliche Sünde des Betroffenen als Auslöser für die Krankheit zu sehen. Aber wir müssen wirklich vorsichtig sein mit solchen Theorien und Mutmaßungen. Sehen wir zum Beispiel im Johannesevangelium, Kapitel 9, Verse 1 bis 3. Johannes 9, Verse 1 bis 3. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ja, die Tatsache ist, dass in der gefallenen Schöpfung Krankheit und Tod Bestandteil unseres Lebens sind. Es sind nicht immer persönliche Sünden, es sind auch nicht immer dämonische Mächte, sondern oft ist es einfach nur die Tatsache, dass wir in der gefallenen Schöpfung leben, in der Krankheit und Tod einfach ein Bestandteil des Lebens sind. Krankheit kann eigenverschuldet sein, muss es aber nicht. Wir sehen in der Bibel unterschiedliche Auslöser für Krankheit. Zum Beispiel bei Timotheus, der hatte Magenprobleme aufgrund des Drucks, den er erfahren hat dort bei seinem Gemeindedienst. Und Paulus, der hatte ein Leiden, über das wir nicht viel wissen. Wir wissen nur, dass er da einen Pfahl des Satans hatte, ja, der ihn geschlagen hat. Und im ersten Korintherbrief lesen wir, dass manche Christen in der Gemeinde so gravierende Sünden begangen haben, dass sie sogar verstorben sind. Ich lese aktuell die Biografie von William Booth und Catherine Booth. Das waren die Gründer der Heilsarmee. Und die Frau von William, die litt seit ihrer, oder die war von Geburt an einfach kränklich und schwach, sodass sie an vielen Veranstaltungen nicht teilnehmen konnte. Trotzdem hat sie ihren Mann tapfer unterstützt und das Evangelium weitergegeben. Und durch ihren Dienst, durch den Dienst der beiden, sind tausende Menschen damals im 19. Jahrhundert in England, in Großbritannien zum Glauben gekommen. Also wir Christen müssen vorsichtig sein, dass wir mit unseren Theorien rund um den Auslöser der Krankheit dem Betroffenen nicht Unrecht tun und dadurch seine Not mehren. Das haben zum Beispiel die Freunde von Hiob getan. Die konnten sich nicht vorstellen, dass jemand zu Unrecht so ein Leid ertragen, dass jemand ohne Schuld, ohne Eigenverschulden so ein Leid zu tragen hat, und haben deswegen Hiob die ganze Zeit angeklagt und sich dadurch versündigt. Für sie musste dann ein Opfer dargebracht werden. Also es ist besser, Zurückhaltung zu üben. An uns ergeht der Appell, den wir in Galater 6, Vers 2 lesen. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz Christi erfüllen. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja, wir sollen dem anderen zur Seite stehen, anstatt uns in Theorien zu verstricken. Gehen wir weiter in unserem Text. Da lesen wir in Verse 12 und 13. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Nach 18 Jahren endlich die Erlösung. Jesus befreit diese Frau von ihren Schmerzen und voller Freude und Dankbarkeit beginnt sie, Gott zu loben. Ja, Jesus ist der Herr über Krankheit und Tod. Alles ist ihm unterstellt. Er ist allmächtig. Und diese Heilung reiht sich ein in eine Vielzahl von Wundern, die Jesus während seines öffentlichen Wirkens getan hat. Er verwandelte Wasser zu Wein, er spendete Blinden das Augenlicht und schenkte Lahmen die Fähigkeit zu gehen. Das sind gewaltige Wunder. Aber es gibt noch größere Wunder, die Jesus getan hat. Es wird uns in Lukas 17 ab Vers 12 berichtet, dass Jesus 10 Aussätzige gleichzeitig in einem Augenblick heilte. Und an anderer Stelle wird uns berichtet, dass er 2 Verstorbene auferweckt hat. Ja, Aussatz war eine Hautkrankheit, die einen sehr, sehr ernsthaften Verlauf nehmen konnte. Aufgrund der biblischen Berichte und aus jüdischen Quellen wissen wir, dass es insgesamt nur 2 Personen gab in der gesamten Geschichte Israels, die von Aussatz geheilt wurden. Zum einen Miriam und zum anderen der assyrische Hauptmann Naaman. Man könnte auch noch Mose mit hineinrechnen. Der erhält von Gott diese Fähigkeit, um seine göttliche Autorität beim Pharao zu untermauern, dass er seine Hand in seinen Gewandbau steckt und wenn er sie dann herauszieht, ist sie voller Aussatz und dass, wenn er sie dann wieder hineinsteckt, dann ist dieser Aussatz wieder fort. Also 2 oder 3 Personen, wie man es nimmt, wurden in der Geschichte von Israel von Aussatz geheilt. Und in 3. Mose im Priestergesetz, da finden wir ein Kapitel, was sich mit dem Aussatz beschäftigt. Hier wird den Priestern gezeigt, wie sie das diagnostizieren können und wie sie dann mit dem Aussätzigen umgehen sollen. Aber sie haben nicht die Fähigkeit, die Gabe, den Aussätzigen zu heilen. Und das Krasse beim Aussatz ist, man ist nicht nur körperlich, nicht nur physisch krank und entstellt, sondern man muss sich auch sozial isolieren. Man wird aus der Gemeinschaft sozusagen verbannt. Man führt ein Leben in Einsamkeit. Also Aussatz war auch verknüpft mit Depression. Und Jesus heilt in einem Augenblick 10 Aussätzige. Jesus demonstriert damit, dass er Gott ist. Die Juden waren der festen Überzeugung, dass wenn der Messias kommt, dass er fähig ist, Aussätzige zu heilen. Und Jesus demonstriert hier, dass er der Gesandte des Allmächtigen ist, dass er der verheißene Messias ist. Und das bringt uns zur Funktion der Wunder in der Bibel. Die Wunder, von denen uns die Heilige Schrift berichtet, das sind nicht einfach nur faszinierende Ereignisse, sondern Gott verfolgt ein ganz konkretes Ziel mit ihnen. Sie dienen dazu, dass die Zuhörer, dass wir erkennen, dass die Botschaft von Jesus, den Propheten oder auch der Apostel wirklich von Gott stammt. Jeder Mensch kann sich ja hinstellen und sagen, ich habe absolute Autorität. Ihr müsst auf meine Worte hören, denn ich habe eine besondere Offenbarung vom Allmächtigen erhalten. Wer meinen Worten nicht gehorcht, der widersetzt sich Gott. Das kann ja jeder Mensch von sich behaupten. Aber damit die Menschen erkennen, dass es sich bei Jesus, bei den Propheten, bei den Aposteln nicht um Scharlatane handelt, können sie diese Wunder wirken. Die Wunder demonstrieren, dass wirklich der Allmächtige sie berufen und befähigt hat. Sie unterstreichen die Glaubwürdigkeit der biblischen Botschaft. Ja, die Wunder von Jesus sind der Beweis, dass er mit göttlicher Autorität spricht, denn nur der Allmächtige kann solche Ereignisse wirken. Ja, es geht nicht darum, die Sensationslust von uns Menschen zu stillen, sondern es geht darum, dass wir den Worten glauben, dass wir zu wahrer Gotteserkenntnis durchdringen. Also wir sollen nicht Wunder glorifizieren, wir sollen sie nicht in den Mittelpunkt rücken, sondern sie sollen uns in eine tiefere Beziehung zu Gott führen. Und die Wunder, die dienen auch dazu, uns einen Vorgeschmack, uns einen Einblick zu geben in das, was jeden Gläubigen in der Ewigkeit bei Gott erwartet. In Offenbarung 21, Vers 5, da wird uns von unserer ewigen Heimat berichtet, vom Himmel, vom Paradies. Und da lesen wir, dass es kein Leid, kein Geschrei, keine Krankheit und keinen Tod mehr geben wird. Also das, was einzelne Personen im Laufe der Geschichte bisher erleben durften, dass sie frei wurden von Krankheit, von seelischen Nöten, das ist die Zukunft, die uns alle als Christen erwartet. Dass Christus uns frei machen wird von den Lasten, die dieses Leben mit sich bringt. Und das stellt uns als Christen auch vor die Frage, wenn wir zu Jesus kommen, was möchten wir dann? Möchten wir nur das, was Jesus für uns tun kann? Oder möchten wir auch Jesus selbst? Wollen wir Jesus wirklich kennen? Wollen wir an seiner Seite stehen? Oder möchten wir, dass er uns gehorsam ist und uns ein Gefallen nach dem anderen tut? Haben wir wirklich Interesse an Jesus als Person oder nur an dem, was er uns geben kann? Ja, manche Christen wollen Jesus gar nicht selbst haben, sondern sie möchten nur ihre Sensationslust stillen. Kommen wir zurück zu der Situation in der Synagoge. Während die Frau Gott voller Freude preist, fällt die Reaktion des Synagogenverstehers ganz anders aus. Wir lesen die Verse 14 bis 16 in Lukas 13. Der Synagogenversteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte, und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbattag. Der Herr nun antwortete ihm und sprach: Du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Ja, hier begegnet uns der Konflikt, der sich durch die ganzen Evangelien zieht, und zwar der Konflikt zwischen Jesus und der rabbinischen Lehre, die damals Israel fest im Griff hatte. Ja, viele Christen denken, wenn Jesus seine jüdischen Zeitgenossen kritisiert, kritisiert er das Alte Testament. Aber das ist nicht der Fall, denn seine jüdischen Zeitgenossen hielten sich an die rabbinische Lehre. Das hatte nicht viel mit dem Alten Testament zu tun, außer dass sie sich mit der Autorität von Mose schmückten und behaupteten, sie würden in seiner Tradition stehen. Und das, was sie da an Regelwerken erschaffen haben, dass das von Gott kommt. Also sie hatten menschliche Traditionen, die Elemente des Alten Testaments enthielten, denen sie einen göttlichen Anstrich verpassten. Also das war eine unglaubliche, mächtige Irrlehre. Die war sogar so mächtig, dass diese Leute Christus, ja den Messias, verleugneten, als er leibhaftig vor ihnen stand. In Markus 7, wer sich eingehender damit beschäftigen möchte, mit der Irrlehre von den Pharisäern, in Markus 7 geht Jesus eingehender darauf ein und deckt das auf, welchen Irrtümern sie aufsitzen. Und durch diese Irrlehre war ihr Verständnis vom Sabbat völlig verdreht. Ja, am Sabbat durfte man gewisse Arbeiten verrichten. Das taten zum Beispiel die Priester im Tempel. Die brachten die Opfer dar. Das war richtige Metzgerarbeit. Und wie es hier auch in Lukas 13 sagt, man darf einen Ochsen oder einen Esel hin zur Tränke führen. Ja, man durfte gewisse Arbeiten am Sabbat verrichten, besonders dann, wenn sie dazu dienten, das Leben zu erhalten oder zu fördern. Und der Sabbat war um des Menschen Willens von Gott eingesetzt worden, damit der Mensch sich erholen kann, damit er einen Ruhetag hat, dass er wieder zu Kräften kommt, dass er nicht nur arbeitet, sondern auch das Leben genießt, dass er nicht nur arbeitet, sondern sich auch auf Gott ausrichtet, die Zeit nutzen kann, um sich mit dem zu beschäftigen, was Ewigkeitswert hat. Also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, der Synagogenvorsteher hier, die waren der Überzeugung, dass es am Sabbat in Ordnung war, einem Tier etwas Gutes zu tun, um das Leben von dem Tier zu erhalten, ja, es in der israelischen Hitze mit Wasser zu versorgen. Aber aus ihrer Sicht war es eine Sünde, einen Menschen mit dem Lebensnotwendigen am Sabbat zu versorgen. Ja, was fällt Jesus ein, dass er am Sabbat heilt? Er soll das doch gefälligst an den anderen 6 Tagen tun. Er hat gegen das Sabbatgebot verstoßen. Ja, die Pharisäer, die rabbinische Lehre, die pervertierte die Gebote Gottes. Und sie stellten damit auch das Tier über den Menschen. Sie vertreten sogar die Schöpfungsordnung unbewusst dadurch. Ja, der Sabbat war von Gott geschaffen, um das Leben des Menschen zu fördern. Aber die rabbinische Lehre machte daraus eine Last und dem Menschen zum Sklaven ihrer unzähligen, selbsterdachten Vorschriften. Ja, wir Menschen, wir müssen vorsichtig sein, nicht nur etwas von Gottes Geboten hinwegzunehmen, sondern auch neue Gebote, neue Vorschriften hinzuzufügen. Beides führt uns weg von Gott. Und das sehen wir ganz besonders bei den Zeitgenossen von Jesus. An den Israeliten, die gefangen waren in dieser rabbinischen Lehre. Wie fällt die Reaktion von Jesus aus? Die Reaktion von den Umstehenden aus, als Jesus diese Lehre kritisiert. Vers 17, als er das sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten. Also während der Synagogenvorsteher sich an Jesus störte, freut sich das einfache Volk und erkennt, welche Autorität Christus hat. Ja, Gottes Wunder sollen Erkenntnis wirken. Wir sollen nicht die Wunder in den Mittelpunkt rücken, sondern sie sollen uns hinführen zu Christus. Wir sollen dadurch erkennen, dass er wirklich der Messias ist. Und die Wunder sind auch ein Vorgeschmack auf das, was jeden von uns in der Ewigkeit bei Gott erwartet. Freiheit von Krankheit, von Sünde und von der Last des Todes. Das ist Gottes Geschenk an uns. Amen. Lasst uns zum Abschluss der Predigt beten und ich bitte euch, wenn möglich, dazu aufzustehen. Jesus, wir danken dir aus tiefstem Herzen, dass du uns Menschen nicht verdammst, dass du uns nicht aufgegeben hast, sondern dass du dich entschieden hast, durchweg in der Geschichte uns zurückzuführen zu dir. Dass du dich uns offenbarst, uns den Weg zeigst hin zu wahren, gutem, erfüllenden Leben. Zu einem Leben, wo wir über die Sünde triumphieren können und erkennen dürfen, wie gut, wie heilig, wie voller Liebe und Gnade du bist. Wir staunen darüber, ja, wie du in den Evangelien so mächtig, aber auch so liebevoll aufgetreten bist. Wie du mit so einer großen Ausdauer und Geduld hast versucht, ja, dein Volk zurück zu dir zu führen. Und wir haben erkannt und wir glauben daran, dass du der Christus bist, der Messias. Und dass du auch am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist, damit wir frei sind. Damit nicht mehr die Sünde oder die finsteren Mächte über uns herrschen, sondern du der König in unserem Leben bist. Ja, wir möchten dir nachfolgen und wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, Herr, ja einfach die Last, die das Leben auch manchmal für uns bereithält, zu tragen. Dass du uns davor bewahrst, bitter zu werden. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr, dass du meinen Geschwistern, Herr, die gerade unter ihrer Last einfach straucheln, die eine schwere Last zu tragen haben, dass du ihnen Personen zur Seite stellst, die ein großes Herz für sie haben, die sie aufrichten, die ihnen zur Seite stehen und mit dem versorgen, was sie brauchen. Jesus, wir danken dir dafür, dass du für uns den Kampf gekämpft hast, den wir nie hätten selber kämpfen können und dass wir Anteil haben an deinem Sieg, der in der Ewigkeit bei dir seine Vollendung finden wird. Amen.